sollten uns sicher sein, dass es sich erstmal um eine neuromuskuläre Erkrankung handelt. Wir sollten unbedingt sehen, dass es sich nicht um eine akute Nervenerkrankung wie zum Beispiel eine CDP handelt, also ein komplettes neuromuskuläres Workup. Klinisch und laborserologisch, elektrophysiologisch ist absolut obligat.
Das war unser heutiger Experte, Professor Dr. Jens Schmidt von der Medizinischen Hochschule Brandenburg, mit dem ich mich heute über entzündliche Muskelerkrankungen unterhalten werde. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und moderiere diesen Podcast zu spannenden und aktuellen Themen in der klinischen Neurologie. Professor Dr. Jens Schmidt ist Lehrstuhlinhaber für Neurologie der Medizinischen Hochschule Brandenburg, Theodor Fontane. Sein wissenschaftlicher und klinischer Schwerpunkt sind entzündliche Muskelerkrankungen, zu denen er sowohl national als auch international eine große Anzahl wissenschaftlicher Arbeiten publiziert hat. Jens Schmidt ist Präsident der Internationalen Myositis Society und Leiter des Myositis-Netzwerkes. Daher kann ich mir in der Tat keinen besseren Gesprächspartner zum Thema Myositis vorstellen als ihn und bin froh, ihn heute zu Gast zu haben. Ja, lieber Jens, nächstes Mal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und heute Zeit hast.
Ja, vielen Dank, Matthias, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, wir haben heute ja das Thema Myositis vor uns. Und mich würde eigentlich mal interessieren, dich als Experten, wo siehst du so die größten, sagen wir mal, Erfolge oder die größten Herausforderungen in Bezug auf die Myositis?
Die Myositis befindet sich im Moment im Wandel. Es kommen vor allem neue Klassifizierungskriterien im Moment dazu und es gibt sozusagen eine Reformierung. Das ganz alte Dogma Wuhan-Peter aus den 70ern, es gibt nur Dermatomyositis und Polymyositis, das wird sozusagen immer weiter aufgesplittet und es haben sich mittlerweile neue Unterformen gebildet, die sozusagen klar abgegrenzt sind von den herkömmlichen Dermatomyositis und Polymyositis-Fällen.
Ja, vielleicht nochmal, um ganz basal anzufangen. Wann denkt man an eine Myositis? Wann muss man an eine Myositis denken? Wie ist das Krankheitsbild eigentlich so klinisch umrissen und definiert?
Das Wesentliche ist, dass sich manchmal relativ rasch innerhalb weniger Wochen eine Schwäche ausbildet. Viele Patienten haben auch starke Schmerzen in Armen und Beinen und die Schwäche macht sich dadurch bemerkbar, dass die Patienten die Treppen nicht mehr gut hochkommen, beim Einkaufen die Taschen nicht mehr tragen können, zu Hause über Kopfarbeit nicht mehr gut stemmen können. Und dieses kann rasch fortschreiten über einige Wochen, wenige Monate. Im Labor findet sich häufig eine sehr deutliche Erhöhung der Kreatinkinase und das sollten dann Alarmzeichen sein, dass sich möglicherweise hier eine Myositis entwickelt.
Jetzt leben wir ja im Moment so ein bisschen in dieser so erschöpften Gesellschaft, ne? Also alle fühlen sich schwach, irgendwie gestresst. Ich werde häufiger auch mal von niedergelassenen Kollegen gefragt, wann müssen wir denn daran denken? Also was ist sozusagen so ein Trigger für letztlich die Überweisung in eine Spezialambulanz oder zum Spezialisten, der sich mit Myositis auskennt?
Das ist eben vor allem eine Schwäche in der Untersuchung, die eben klar über ein Erschöpfungssyndrom an sich im Rahmen zum Beispiel eines globalen, einer Depression oder einer globalen Erschöpfung hinausgeht. Das heißt also, wenn wirklich die Oberschenkel nicht mehr gehoben werden können, wenn die Arme nicht mehr gehoben werden können, bei Menschen, die zuvor komplett gesund gewesen sind. Und dann, wie eben gesagt, insbesondere Laborveränderungen, vor allem die sogenannten Zerfallsenzyme, allen voran die Kreatinkinase, aber auch andere, wie zum Beispiel AST, ALT, die eben nicht nur in der Leber vorkommen, sondern auch vom Muskel gebildet werden und bei einer akuten Schädigung der Muskulatur dann eben in der Blutbahn nachweisbar sind.
Also die CK schon als ganz wichtiger Trigger, ne, wenn man...
Die CK ist ein wichtiger Trigger, wobei es auch neue und auch ältere Befunde gibt, die klar belegen, dass eine, und das sage ich auch mal wieder in Vorträgen, dass eine normale CK eine Myositis und auch grundsätzlich eine Muskelerkrankung nicht ausschließt. Die Fälle gibt es immer wieder. Aber die klassische und vor allem auch die sehr häufig rasch voranschreitende Muskelentzündung weist eine erhebliche Erhöhung der CK auf mit Werten von 20-fach erhöht bis zu 50-fach erhöht, also wirklich massiv, sind sozusagen keine Seltenheit.
Wenn du dann solche Patienten siehst bei dir in der Praxis, wie sieht denn so in etwa das diagnostische Prozedere aus, was die Patienten dann durchlaufen? Also was macht ihr bei euren Patienten dann?
Wir halten eine Muskelbiopsie gerade in diesen Frühphasen für relativ dringlich indiziert und würden davon abraten, leichtfertig schon mal in Anführungszeichen anzubehandeln, zum Beispiel mit Steroiden. Leider erleben wir diese Fälle, deswegen sage ich es auch so.
Kannst du da vielleicht, bevor wir da weitermachen, so einen Anhaltspunkt geben, wie lange kann man nach Steroiden noch sinnvoll biopsieren? Es gibt ja einen kurzen Intervall, ne?
Ja, also wir raten immer dazu, für wenigstens 4, idealerweise 8 Wochen auch Steroide abzusetzen. Und je länger, desto besser. Es kommt darauf an, wie die Patienten das tolerieren. Es gibt eben einige, gerade eben, wenn sich die Erkrankung trotz begonnener Steroidmedikation, die vielleicht im Umfeld schon verabreicht worden ist, noch weiter verschlechtert und man dann eigentlich nochmal einen Schritt zurückgehen möchte und eine Biopsie durchführen, dann möchte das eigentlich dann eine sehr, sehr schwierige Situation für Betroffene ebenso wie für die Behandler. Dann muss man vielleicht auch einen Kompromiss machen und auch nur 2-3 Wochen Steroidkarenz akzeptieren, aber die Patienten auch aufklären, dass es dann möglicherweise falsch negative Befunde in der Biopsie geben kann.
Aber du würdest sagen, wenn es jetzt eine neue Diagnose ist, eine frische Diagnose ist, lieber mal nicht anbehandeln, sondern versuchen eben da auch eine Diagnostik unbedingt zu erzielen.
Unbedingt.
Und welche Maßnahmen sind da jetzt bei dir im Vordergrund, wenn du das machst?
Also wir halten eine, wenn vom Zentrum möglich, eine Bildgebung für auch sinnvoll, auch um sozusagen einen Ödem im Muskel nachzuweisen. Hierfür ist nicht unbedingt Kontrastmittel notwendig, sondern die neuen modernen MR-Sequenzen lassen auch einen Ödemnachweis ohne dem zu. Gleichsam hat man in dieser Situation dann auch einen Eindruck, ob es vielleicht subklinische Beteiligung von anderen Muskeln gibt oder vielleicht auch als Differentialdiagnose vielleicht ein sich schon anderes Erkrankungsbild auch abzeichnen lässt. Eine Muskelsonographie ist auch wertvoll, noch nicht so standardisiert und auch nicht so feingliedrig üblicherweise hilfreich. Eine EMG-Untersuchung ist sicherlich hilfreich, um akute Schädigungen nachzuweisen und dann vor allem natürlich auch ein elektrophysiologisches Workup, um auch andere Ursachen auszuschließen. Und ganz, ganz wichtig sind die Autoantikörper, die unbedingt abgenommen werden sollten, bis aber die Befunde da sind, dauert es üblicherweise ja einige Tage. Und wenn jemand einen superguten Verlauf hat, sollte man nicht scheuen, eine Biopsie auch relativ zügig innerhalb von Tagen zu indizieren. Es kommt immer auf die Dynamik an.
Also das heißt, diese nicht-invasiven Methoden würdest du aber schon noch vor der Muskelbiopsie auch sehen?
Klar, also wir sollten uns sicher sein, dass es sich erstmal um eine neuromuskuläre Erkrankung handelt. Wir sollten unbedingt sehen, dass quasi es sich nicht um eine zum Beispiel, die ja auch akut verlaufen kann, eine akute Nervenerkrankung, wie zum Beispiel eine CDP handelt. Das ist eine wichtige Differentialdiagnose, die ja auch ganz anders behandelt wird. Also wir müssen natürlich auch wissen, dass eine zum Beispiel CK-Erhöhung auch wirklich aus dem Muskel stammt, weil akute Neuritiden wir auch zu einer CK-Erhöhung führen können. Nicht so dramatisch bis 50-fach erhöht, aber schon auch messbar. Das heißt, das ist natürlich wichtig. Also ein komplettes neuromuskuläres Workup klinisch und laborserologisch, elektrophysiologisch ist absolut obligat.
Und dann hattest du ja die Autoantikörper als, sagen wir mal, jetzt wesentliche diagnostische Stütze angesprochen. Die haben ja vieles verändert, muss man sagen, ne? So in der Herangehensweise, auch in der Klassifikation. Könntest du da noch mal ein bisschen was zu erzählen, wie da der Stand der Dinge im Moment ist, was man tun sollte?
Ja, das ist absolut wichtig. Die Antikörper haben eben nicht nur wie ja nochmal aus den 70er Jahren die Möglichkeit des Nachweises von Jo-1 oder gar nichts, sondern heutzutage gibt es eine ganze Reihe auch von Antikörpern, die erst in den letzten Jahren charakterisiert worden sind und auch mit dazu beigetragen haben, dass es verschiedene Entitäten jetzt gibt, die ganz klar abgegrenzt werden von den anderen Myositiden, wie zum Beispiel SRP und HMGCR-Antikörper, die im Bereich der nekrotisierenden Myositis, der immunvermittelten nekrotisierenden Myositis, IMNM nachzuweisen sind, oder zum Beispiel im Bereich der Dermatomyositis ein MDR5-Antikörper, der mit einem sehr schweren Verlauf assoziiert sein kann und zum Beispiel auch ein Risikofaktor für eine Beteiligung der Lunge sein kann. Das ist für die Patienten extrem wichtig, dieses zu wissen, weil man dann viel mehr auch diese Organdiagnostik dann angeht. Und als letztes noch der Punkt, dass eine Tumorassoziation gerade einen sehr starken Bezug auch zu den Antikörpern hat. Das heißt, hier gibt es zum Beispiel im Bereich der Dermatomyositis den Nachweis von NXP2 oder TIF1-Gamma-Antikörpern, die einen sehr starken Prädiktor für eine Tumorerkrankung darstellen. Das heißt, je intensiver, je früher ein entsprechendes Tumorscreening durchgeführt wird, desto besser ist es für die Betroffenen.
Also letztlich muss man sagen, die Antikörper sind die Weichenstellung für dann eigentlich alle diagnostischen, therapeutischen Überlegungen, prognostischen Überlegungen, die dann eben auch folgen. Also eigentlich essentiell heutzutage.
Absolut, sie sind obligat. Also sie sind ganz klar unersetzlich. Und wenn man quasi die Antikörperdiagnostik nicht komplett durchführt, halte ich es für ab im Moment nicht mehr zeitgerecht im Hinblick auf die Diagnostik einer Myositis. Ich halte sie wirklich für essentiell.
Jetzt würde mich interessieren, wenn du tatsächlich eine Antikörperassoziation, die eine hohe Tumorwahrscheinlichkeit eben auch anzeigt, hast. Wie geht man dann weiter? Was ist dann die nächste oder der nächste Schritt? Was macht ihr dann?
Ja, also gerade bei den eben zuletzt angesprochenen Antikörpern sollte unbedingt, also wie TIF1-Gamma, NXP2, sollte unbedingt eine komplette Schichtuntersuchung, CT von Hals bis Becken, auch Teil des Workups sein. Es sollte natürlich auch geschlechts- und altersspezifisch auch noch eine komplette weitere Tumorsuche durchgeführt werden. Es ist gerade ganz wichtig, auch die entsprechenden gastroskopischen Untersuchungen durchzuführen. Hier finden sich manchmal positive Nachweise von Karzinomen im Gastrointestinaltrakt, die sich auch einer Schnittbildgebung entziehen. Das heißt, das ist wichtig. Gynäkologische, urologische Untersuchungen sollten ebenso auch erfolgen.
Ja, jetzt lass uns noch mal kurz über die neue Einteilung sprechen, die ja auch letztlich auf den Antikörpern basiert. Also du sagtest ja im Eingang schon, letztlich diese alte Einteilung Dermatomyositis, Polymyositis, die gilt nicht mehr. Im Endeffekt, was haben wir denn jetzt für Entitäten eigentlich vorliegen?
Richtig, also wir haben die Dermatomyositis, davon auch nochmal abgegrenzte juvenile Dermatomyositis, die als eigene Entität gilt und nicht einfach nur Dermatomyositis bei jungen Menschen. Dann gibt es noch abgegrenzt die juvenile Polymyositis. Dann gibt es immer noch die Polymyositis auch. Das ist sicherlich die seltenste Form von Muskelentzündungen, aber nach aktuellen Klassifikationskriterien, die international, national gültig sind oder auch nach meiner persönlichen Meinung, ist es zu früh, diese Erkrankung komplett zu verlassen. Okay. Wir würden diese Erkrankung im Moment weiterhin diagnostizieren. Sie ist weiterhin im ICD-10-Katalog enthalten, im ICD-11 wird sie sozusagen auch noch mit abgebildet. Es gibt dann das Antisynthetase-Syndrom und das ist sozusagen eine große Entität, die früher sozusagen Polymyositis einfach genannt wurde, einfach in Abwesenheit des Nachweises der Jo-1 und 11 anderen Antikörpern, die sozusagen das Antisynthetase-Syndrom ausmachen können. Dann gibt es die immunvermittelte nekrotisierende Myopathie, IMNM mit SRP-AMGCR oder aber auch Antikörper negativ. Und dann gibt es natürlich noch die Unterform bei der Dermatomyositis ohne eine sozusagen Beteiligung der Muskulatur, die aber trotzdem auch eine schlechte Prognose haben kann. Also die amyopathische Dermatomyositis, die oft eine Lungenbeteiligung hat mit auch einer hohen Mortalität und zuletzt natürlich die Einschusskörpermyositis.
Ja. Lass uns nochmal kurz zurück zur Polymyositis gehen, weil das ist ja wirklich eine spannende Diskussion, finde ich, dass es ja tatsächlich Autoren gibt, die sagt, die gibt es überhaupt nicht, diese Erkrankung. Also die kann man eigentlich streichen. Du sagst jetzt, sie soll weiterhin diagnostiziert werden, hat eine ICD-Nummer. Das wäre aber dann eine Ausschlussdiagnostik, ne? Oder?
Richtig, also was heißt eine Ausschlussdiagnostik? Wir sehen ja manchmal auch Muskelerkrankungen mit einer Entzündung, zum Beispiel im Nachweis des MRs oder mit einer deutlichen CK-Erhöhung, womöglich auch Therapie ansprechen und mit einer negativen Biopsie. Wir sehen nicht bei 100% aller Patienten einen exakten histologischen Nachweis. Es ist ganz klar zu früh zu sagen, dass es die Polymyositis nicht gibt. Das halte ich für im Moment weder für Betroffene zielführend, die dann ja sozusagen keine Diagnose mehr haben plötzlich. Solange wir keine exakte Alternative haben, solange wir keinen Nachweis für alle Myositiden haben mit Antikörper ABC, es gibt einfach nicht immer einen Antikörpernachweis, es gibt nicht immer ein anderes histologisches Bild, sodass im Moment die Polymyositis nicht verlassen werden kann und auch eine wichtige Eintrittskarte für die Patienten darstellt, entweder eine entsprechende Medikation zu erhalten, auch international zum Beispiel ist es ganz wichtig, oder aber auch den Einschluss in entsprechende Studien zu erhalten.
Du hattest die Einschlusskörperchenvisite schon erwähnt. Schwieriges Feld, oder?
Ja, aber auch spannendes Feld. Es hat jetzt, es gibt aktuell laufende Studien auch noch mit zum Beispiel einem neuen Antikörper, der sozusagen auf zytotoxische T-Zellen abzielt. Und hier wird natürlich abzuwarten sein, wie sehr dieser Antikörper möglicherweise auch effektiv sein kann. Es gibt im Moment eine groß angelegte Studie, die sozusagen Sirolimus Rapamycin untersucht bei der IBM, auch mit deutscher Beteiligung, wird im nächsten Jahr hoffentlich beginnen können. Und ja, es ist schon in der Tat eine Herausforderung, weil wir im Moment keine Therapie haben, die so wirksam ist, wie wir sie bei den anderen Myositis-Fällen haben, mit Basistherapie, Steroiden, Eskalation.
Vielleicht können wir nochmal auch für die Hörer sagen, wann denkst du an Einschlusskörperchenvisitis? Also da gibt es ja doch ein sehr distinktes klinisches Bild, hört man zumindest immer.
Ja, also es gibt auf der einen Seite den typischen Verlauf mit Beteiligung der langen Fingerbeuger, mit Beteiligung der Oberschenkelstrecker, aber jetzt auch in den neuen Kriterien, die in diesem Jahr erschienen sind, in Neuromuscular Disorders erschienen erst Autor Lilliker, sind frei zugänglich und hierbei wird das jetzt aufgeweitet. Das heißt also, es gibt jetzt auch die Diagnose Einschlusskörpermyositis mit einer nicht klassischen Präsentation, mit zum Beispiel isolierter Schluckstörung. Schluckstörung ist ein wichtiges Symptom bei der IBM. Die kann früh erfolgen, kann auch später im Verlauf sich entwickeln oder kann eben isoliert da stehen. Und auch eine axiale Schwäche kann möglicherweise auch hinter einer IBM sich verbergen.
Gibt es dafür einen spezifischen Antikörper für
ja,
die IBM?
Ja, es gibt den CN1A-Antikörper, der etwa bei einem Drittel der Patienten nachzuweisen ist. Das heißt, wenn er fehlt, ist es kein Ausschluss. Und es ist sozusagen ein etwas dreckiger, in Anführungszeichen, Antikörper, der eben auch sogar vorkommen kann, wenn man gar keine Muskelerkrankung hat und wenn man sozusagen ein anderes Autoimmunsyndrom, also sprich bei Kollagenosen, SLE zum Beispiel, gibt es diesen Antikörper. Also der ist ein bisschen falsch positiv oder auch falsch negativ.
Aber du würdest schon empfehlen, ihn auch mit in die Diagnostik einzubauen?
Absolut. Er ist auch ein Supportivkriterium nach den aktuellen Kriterien für die IBM. Das heißt, er kann dazu beitragen, die Diagnose zu sichern.
Wir hatten jetzt schon über Therapie ja viel gesprochen. Ich denke, da sollten wir nochmal vielleicht systematisch dran gehen. Vor allen Dingen auch so ein bisschen mit dem Hintergrund der Frage, weisen bestimmte Antikörper vielleicht auch auf bestimmte therapeutische Erfolge oder Misserfolge hin? Also wie würdest du die Myositis grundsätzlich therapieren?
Das ist eine komplexe Frage. Das ist so, dass die Standardtherapie sicherlich weiterhin bei der Glukokortikosteroidbehandlung im Moment steht, bei allen Erkrankungen außer der Einschlusskörpermyositis.
Wie fängst du an?
Man fängt üblicherweise bei einem sehr milden Verlauf, könnte man auch ohne einen Puls anfangen. Das wäre leitliniengerecht in Deutschland. Die Leitlinien sind von 22 und aktuell auch noch gültig, auch frei verfügbar über DGN oder AWMF. .org. Hierbei würde man mit 1 Milligramm pro Kilogramm beginnen können und meistens wird auch sogar von vielen, auch bei milden und mindestens bei mittleren, mittelgradigen Verläufen eine initiale Glukokortikosteroid-Pulstherapie durchgeführt mit zum Beispiel 250 Milligramm bis 1 Gramm pro Tag über 3 bis 5 Tage und danach dann fortgeführt mit 1 Milligramm pro Kilogramm oral für mindestens 4 bis 8 Wochen beziehungsweise bis zur Besserung. Gleichsam muss man relativ früh beginnen, auch ein Immunsuppressivum mit hinzuzunehmen, um schneller...
Ja, das würdest du aber grundsätzlich tun, ne? Das Immunsuppressivum.
Ja, das ist auch leitliniengerecht.
Ja, welches würdest du auswählen? Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage.
Ja, also klassischerweise verwenden wir in der Neurologie Azathioprin als erstes. Klassischerweise verwenden die Rheumatologen Methotrexat als erstes. Da Methotrexat auch gerade Richtung Autoantikörperproduktion vielleicht etwas besser wirksam sein könnte, würde ich es für adäquat erachten, auch mit Methotrexat zu beginnen. Sie sind aber auf Augenhöhe. Also man sollte als Therapeut auch das verwenden, womit man sich sicher fühlt, womit man Erfahrung hat, dann aber auch nicht scheuen, zum Beispiel zwischen Methotrexat, Azathioprin auch zu wechseln, je nachdem auch nach Nebenwirkungen bei den Patienten.
Aber wir haben natürlich beim Azathioprin auch immer das Problem, dass die Wirklatenz ja doch sehr lang ist, ne? Also wie gehst du dann mit dieser, sagen wir mal, Bridging-Situation um?
Deswegen sollte man eben auch sehr früh beginnen. Also deswegen sollte man nicht mit Glukokortikosteroiden alleine beginnen und dann nach 3 Monaten merken, okay, es geht dem Patienten besser. Ach, jetzt müssen wir mit der Immunsuppression, mit der Basisimmunsuppression beginnen. Deswegen ist noch ein zusätzliches Argument, relativ früh zu beginnen. Gleichsam ist es so, dass eben auch bei den anderen Substanzen wie Mycophenol, Mofetil, ist ja auch sozusagen eine First-Line-Therapie, die analog zu Azathioprin oder Methotrexat verabreicht werden kann. Auch hier gibt es eine Wirklatenz. Also auch hier kann es einige Monate dauern, bis die Patienten einen Ansprechen haben.
Welche Rolle spielt für dich Rituximab?
Ganz wichtig. Das ist eine auch der wenigen Substanzen, für die es wirklich auch fundierte Daten gibt. Es hat eine groß angelegte Studie gegeben. Rituximab in den USA, angelsächsisch sozusagen, auch international durchgeführt. Der RIM-Trial, Rituximab in Myositis. Formal hat er den primären Endpunkt verfehlt, wird aber in der Community als positiv gewertet und hat sogar das NHS in England überzeugt, dass auch dort sozusagen Rituximab übernommen werden muss.
Gibt es bestimmte Formen, wo du sagst, da müsste man eigentlich direkt mit Rituximab rein?
Ja, also das ist auch sozusagen sowohl in den Leitlinien als auch international akzeptiert, dass man gerade bei den sehr rapid progredienten Verläufen und gerade die zum Beispiel im Bereich der nekrotisierenden Myositis sich verzeichnen oder die eine Lungenbeteiligung haben, sehr früh, entweder dual mit Immunglobulin plus Immunsuppression plus Glukokortikosteroiden behandelt oder sehr frühe Hinzunahme anstatt der Immunglobuline von Rituximab. Also Rituximab, Steroide plus Immunsuppressivum.
Du hast schon ein Stichwort gegeben, so Rolle der Immunglobuline würde mich natürlich auch noch interessieren. Wann setzt du sie ein? Wo spielen sie heutzutage die Hauptrolle?
Ja, Immunglobuline sind eine gute Alternative, zum Beispiel bei der juvenilen Dermatomyositis bei Kindern, bei denen man es vermeiden möchte, eine Langzeitimmunsuppression mit den klassischen Immunsuppressiva zu etablieren. Sie sind eine sehr gute Möglichkeit, du hast eben Bridging-Phase erwähnt, um zum Beispiel bei Patienten, die noch nicht lange auf Immunsuppressiva eingestellt sind, aber noch weiter sich verschlechtern, um sozusagen dieses mit aufzufangen, ist es eine gute Möglichkeit, um entweder als Add-on-Therapie oder Eskalationstherapie entweder im Schub oder bei einer progredienten Verschlechterung die Patienten zu behandeln. Es ist im Moment die einzige Substanz, die zumindest in Deutschland leitliniengerecht auch bei der Anschlusskörpermyositis zumindest versucht werden kann. Und dieses wird im Moment von den meisten Kostenträgern so auch akzeptiert.
Ich habe natürlich noch eine letzte Frage, die mich sehr, sehr interessiert. Das ist, wo geht denn die Reise hin bezüglich der Therapien? Ist irgendwas am Horizont, wo du jetzt aus deiner Sichtweise sagst, ja, das könnte eventuell ein Gamechanger auch sein? Das ist das, worauf wir warten?
Also es ist natürlich so, dass CAR-T-Zellen und die entsprechenden Substanzen, die hieran angreifen, natürlich auch in der Myositis ausprobiert worden sind und auch sehr durchgreifende Effekte bei einzelnen Patienten auch verzeichnen lassen konnten. Es gibt hierzu im Moment Studien, die derzeit anfangen, in der Vorbereitung sind oder schon die ersten Patienten auch einschließen. Man muss schon sagen, dass das im Moment wahrscheinlich keine Breitentherapie wird, aber wirklich auch Licht am Horizont sein kann, gerade für diese schwersten Verläufe, die ansonsten therapierefraktär sind, die drohen sozusagen dauerhaft auch auf den Rollstuhl angewiesen zu sein. Und diese Substanzen sind sicherlich sehr wertvoll. Es gibt eine Reihe an anderen Antikörpern, die entweder auf zytotoxische T-Zellen abzielen, die auf die Verstoffwechselung der endogenen Immunglobuline abzielen, die auf das Komplementsystem abzielen, die immunmodulatorisch auf verschiedene Zytokine und Chemokine abzielen. Es gibt im Moment eine ganze Zahl an aktuellen Studien, die international durchgeführt werden. Und die Hoffnung bleibt, dass wir sozusagen hier ein größeres Potpourri an verschiedenen Substanzen in der Zukunft bereit haben werden.
Also auch in der Myologie ein ziemlich dynamisches Feld.
Absolut.
Jens, ich danke dir ganz herzlich für diese tiefen Einblicke in die spannende Welt der entzündlichen Muskelerkrankungen. Es war wirklich hochinteressant. Vielen herzlichen Dank.
War mir eine Freude. Vielen Dank für die Einladung.
Damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen, euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema Neurologie findet ihr auf den gängigen Podcast-Portalen. Mein Name ist Matthias Meurer und ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin.